haben uns eine Woche nicht gesehen. Ja. Unser nächster Gast, ich freue mich irre.
Wie heißt die?
Die heißt Monika Griefhahn.
Okay, und was macht die?
Die will Oberbürgermeisterin werden in Mülheim. Aber das ist nicht das Interessante. Das ist so eine Person, die mich lange begleitet hat. Also sie hat mich nicht gekannt, aber in den Medien. Weil ich schon erst bei Greenpeace war. Dann war sie bei Schröder Umweltministerin in Niedersachsen. Und ich fand die immer interessant. Die hat ja so eine tolle Ausstrahlung. Freue ich mich drauf.
Krass, freue ich mich, ja.
Aber das ist jetzt für dich eine andere Generation. Das heißt,
ja, aber wenn die eine tolle Ausstrahlung hat.
Ja, aber wenn du merkst so, oh, Opa erzählt von damals... Machst du eh, ne?
Ich passe, ja.
Machst du eh. Weißt du, was so schön ist? Die kommt gerade da.
Hallo.
Oh, fein. So, wir dürfen ja nicht...
Ja, genau, mit Abstand. Wir sind ja
guten
mit
Tag. Alles gut. Monika, aus Mülheim angereist oder von woanders?
Nee, heute von der Ostsee.
Von der Ostsee? Ich
kam nämlich eine Woche aus dem Urlaub.
Ist das der letzte Urlaub von der Wahl?
Ja.
Ich habe keinen Urlaub. Ich muss immer hier sein. Wir haben vorbereitet. Käffchen steht da schon.
Wunderbar.
Begrüßungsschokolade. Du bist da. Wasser ist gecheckt. Dann fangen wir an. Ich freue mich. Unser heutiger Gast hier im Literaturviertel in Essen bei der wunderbaren Veranstaltung Zweistimmig ist Monika Griefhahn, die jetzt auf einmal was anderes ist, als man denkt. Sie ist Kandidatin für das Oberbürgermeisterinnenamt. Ach,
ich war schon öfter Kandidatin.
Ja, aber ich habe das gerade schon gesagt, also es gibt so Personen, die begleiten einen. So. Mhm. Und jetzt, das ist immer doof, ne? Also wenn man nicht mehr man selbst ist, sondern eine Person, die einen begleitet. Und da gehörst du mit Sicherheit zu. Also Monika Griefhahn immer, das ist für mich die Zeit, als Bettina Böttinger Talkshows gemacht hat. Mhm. Komischerweise, ich weiß nicht warum.
Macht sie aber immer noch, ne?
Ja, aber andere. Mhm. Bist du da schon gewesen jetzt?
Nee.
Es hat viele verwundert, dass auf einmal Monika Griefhahn Kandidatin für das Oberbürgermeisterinnenamt in Mülheim an der Ruhr wird. Mhm. Und wahrscheinlich die Kandidatin am meisten, oder?
Eigentlich ist es logisch.
Aber das ist jetzt Werbesprechen. Ja.
Nee, es ist insofern logisch, als dass ja, ich viel gemacht habe während meines Lebens, aber ich auch immer sehr an Demokratie interessiert bin und war. Und auch sehe, dass im Moment Gesellschaft ein bisschen auseinanderfällt. Und die Kommune ist genau der Ort, wo man Gemeinschaft und Zusammenhalt wieder organisieren kann. Und ich sehe so ein bisschen meine Kandidatur als Angebot an die Bürgerinnen und Bürger zu sagen, lass uns gemeinsam hier in Mülheim versuchen, diese Stadt wieder auf Trab zu bringen und gemeinsam hier wirklich eine grüne, gerechte, innovative Stadt für Familien zu organisieren.
Wir müssen mal für die Nicht-Mülheimer erzählen, wie das zu der Kandidatur gekommen ist. Also die SPD stellt da mal wieder den Oberbürgermeister. Das war auch mal anders. Und dann hat die SPD nicht mehr so viel Liebe gehabt zu ihrem Oberbürgermeister oder umgekehrt. Man weiß es nicht. Ich bin ja kein Mülheimer. Man kann das nachlesen. Man google mal den Namen Scholten, SPD und Mülheim. Es war Tohu Wabohu, wie man das Feind, Freund, Parteifreund, wie man das kennt. Und dann kam, und der Urheber dieses Übels, oder dieses Nicht-Übels ist gerade im Raum, der SPD-Vorsitzende Mülheim hat der Legende nach bei Wikipedia geguckt, wer denn da so in Frage käme, wen man denn da noch nicht hatte. Berühmte Töchter unserer Stadt. Und da ist er dann auf Monika Griefhahn gekommen. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt. Es gab aber auch noch Alternativen, weil du bist zwischen Bodo Hombach und Helge Schneider.
Tja, gute Alternativen. Helge Schneider, glaube ich, der lässt sich nicht so gerne in irgendein Korsett packen. Ja. Und Bodo Hombach, glaube ich, ist auch eher so ein Freidenker.
Das ist sehr, ich finde, diese schöne Formulierung gefällt mir. Aber wo würdest du dich mehr einsortieren? Ich habe extra diese beiden genommen. Es gibt noch mehr berühmte Mülheimerinnen und Mülheimer.
Ich sage ja, ich bin dazwischen. Ich kann gut organisieren auf der einen Seite, aber Freidenker bin ich auch.
Okay.
Oder Freidenkerin.
Also wie war das? Dann hat der Kollege Rodian angerufen, eine Mail geschickt, WhatsApp.
Nein, er hat einen ganz ordentlichen Brief schreiben lassen. Vom Büro, von der, wie nennt man das, Geschäftsführerin der SPD mit verschiedenen Angeboten, Terminangeboten. Er wolle mich mal besuchen. Und ich habe gedacht, oh, das ist ja toll, in Mülheim ist so eine junge Truppe, die da jetzt neu entsteht. Die will bestimmt wissen, wie macht man Wahlkampf und lass uns mal ein bisschen reden, vielleicht die Netzwerke nutzen und so weiter. Habe ich gesagt, ja klar. Und habe gesagt, ja, Freitagnachmittag haben wir auch Zeit, dann können wir auch den jungen Kollegen mal empfangen. Besorge ich ein bisschen Kuchen und dann können wir uns unterhalten. Also das war meine Idee, als ich den Brief bekam. Und dann kam dieser junge Kollege an und hat mit mir geredet über die Situation in Mülheim, die ich ein bisschen kenne, weil, wie gesagt, meine Eltern bis vor kurzem da noch gewohnt haben. Die sind jetzt leider gestorben. Mhm. Und meine Tochter, witzigerweise, an der Uni in Lüneburg ihren Mann kennengelernt hat. Und der kommt auch aus Mülheim. Und seine Eltern wohnten ungefähr 2 Kilometer von meinen Eltern weg. Das heißt, die kannten sich auch per Zufall, so vom Einkaufen und so. Ne?
Ja.
So, und deswegen war ich auch natürlich immer mit Mülheim die ganze Zeit auch verbunden. nicht politisch aktiv und nicht sozusagen im Detail, aber man verfolgt dann so, was in der Stadt passiert. Und naja, und dann habe ich mir das ein bisschen erzählen lassen und habe ich gesagt, ja, was treibt dich denn jetzt nun her?
Wie, was, ehrlich, so link ist der, dass er noch nicht mit rausgerückt hat, okay.
Und dann habe ich gesagt, ja, und was möchtest du denn gerne? Und dann hat er gesagt, ja, er hätte einen Traum, dass ich Oberbürgermeisterin in Mülheim werde. Und ich gesagt, naja, das ist eine interessante Angelegenheit, muss ich mal drüber nachdenken. Und dann habe ich mich mit meiner Familie beraten und die haben gesagt, ja klar, das ist doch genau das, was du immer willst. Du willst doch immer da für Gemeinschaft und für Solidarität eintreten. Und dann habe ich gesagt, na und selbst wenn ich der zerstrittenen SPD in Mülheim helfen kann, ein paar mehr Sitze zu kriegen, weil die Leute nicht mehr denken, ach, das ist nur ein zerstrittener Haufen, dann hilft es ja auch schon. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich.
Wolltest du was sagen?
Ja, inwieweit ist die SPD dann dort anwesend in Mülheim dann zerstritten?
Das muss die arme Frau jetzt erzählen. Oh, sie ist ja unschuldig. Ja,
nein, aber also wie war das dann, als du sozusagen da reinkamst und danach die Leute und wusstest, dass die Leute zerstritten sind? Wie hat das auf dich sozusagen gewirkt und inwieweit konntest du da eine Veränderung oder so verursachen?
Naja, ich bin ja dann eingeladen worden zu einem Treffen der gesamten SPD, also den verschiedenen unterschiedlichen Gruppen, die es in der SPD gibt. Und die haben dann gemeinsam sehr begrüßt, dass ich da bin. Und es war sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich habe gedacht, na das war schon, hat es schon Wert gemacht, dass ich komme. Dass die Leute sagen, okay, wir können uns verständigen auf eine Kandidatin und die wird versuchen jetzt hier in Mülheim was zu bewegen. Und das finde ich schon alleine, lohnt sich dann. Mhm. Wenn man auch, ja, ich sag mal, der Partei, mit der ich ja auch viel erlebt habe, auch was zurückgeben kann und durch die ich überhaupt die Möglichkeit hatte, zur höheren Schule zu gehen, zur Uni zu gehen. Das hätte ich sonst nicht gekonnt, weil zu der Zeit, als ich ja noch auf der Schule war, gab es noch Schulgeld, musste man Bücher noch bezahlen und das hat alles die SPD abgeschafft unter Willy Brandt. Und Willy Brandt hat übrigens auch vom blauen Himmel über der Ruhr geschwärmt, den er erreichen wollte.
1961.
Ja, den haben wir heute. Und ja, und deswegen war der für mich immer wichtig, weil ich gesagt habe, das ist ein Mann mit Visionen und der verfolgt die Ziele und das finde ich gut und da mache ich mit.
Im Nachhinein klingt es immer logisch, dass sie auch Bundespräsidentin werden können. Also das wäre ja die andere Möglichkeit gewesen, kann man ja mal ehrlich sagen. Ja. Zwei Fragen. Die eine ist, beschreib doch mal Mülheim. Wie ist Mülheim, wenn man so lange da nur noch am Rande beteiligt war? Was ist Mülheim?
Also Mülheim ist ja eigentlich immer noch eine Stadt, die sehr schön ist, weil sie am Fluss ist. Mhm. Und so einen Fluss in der Mitte zu haben, hat schon eine andere Lebensqualität. Mhm. Sie hat sehr viel Grün, das muss man natürlich auch erhalten. Aber sie ist natürlich in einigen Bereichen etwas runtergekommen. Sie hat auch eine relativ hohe Kinderarmut. Und natürlich ist auch Sozialdemokratie dafür da, da was gegen zu tun. Mhm. Und das ist auch mein Ansatz, zu sagen, ich möchte alle Kinder mitnehmen. Und ich möchte auch was dafür tun, dass die Innenstadt wieder attraktiver ist und dass sozusagen die Stadt insgesamt wieder so ein Flair bekommt, eine lebenswerte, grüne Stadt zu sein.
Wann hast du denn kapiert, worum es gehen wird? Also man kriegt Besuch von irgendwelchen jungen Menschen aus Mülheim, die sagen, hey, und so, wir haben da so eine Idee. Und dann sagt man, okay, ich mach's. Aber dann braucht man doch eine Zeit, bis das angekommen ist, bis man weiß, was man wirklich machen will. Wann war das und was ist es?
Naja, also ich meine, es war schon so, dass es erschien mir eigentlich logisch. Das war irgendwie ganz witzig. Also Rodion kam und wir haben uns gut verstanden. Mhm. Also er ist ja nun auch ein junger Mensch. Ne? Und wenn man sich dann mit
in unserem Alter ist alles jung. Also
ja, ja. Aber wenn man sich dann mit jemandem versteht, weil er sozusagen auch so eine gleiche Denkweise hat, dann denkt man, ach Mensch, das kann man auch hinkriegen und das ist auch eine tolle Sache. Und das ist mir auch so gegangen, als ich dann in Mülheim ganz viele Menschen besucht habe, um sozusagen zu erfahren, was sie drückt und wie die Situation ist, habe ich gemerkt, ja, wir haben so eine Ebene, wir haben eine Chemie. Also die verliert man nicht, ja, diese Mülheim-Chemie.
Das gibt ja immer. War das ein direkter Besuch dann und was für Leute hast du dann besucht? Also welchen Kriterien sozusagen hast du die Leute dann ausgewählt?
Rodion hat eine Gruppe zusammengestellt erstmal von Leuten, die ich so kennenlernen konnte, die aus unterschiedlichen Berufen und Bereichen kamen, die auch Funktionen hatten, um einfach überhaupt mal über die Situation zu sprechen. Also bevor ich die endgültige Entscheidung getroffen habe. Und ja, das war eigentlich so ganz angenehm, weil man so das Gefühl hatte, oder weil ich das Gefühl hatte, ja, wir sprechen eine Sprache, wir verstehen uns.
Aber es liegt ja auch ein bisschen daran, weil jeder sozusagen ungefähr in die Richtung geht, wie du dann auch. Und deshalb hat man ja das Gefühl, dass man halt ungefähr gleich denkt. Also man hätte ja auch jemand anderen nehmen können, der halt völlig was anderes macht. Und das wäre ja dann so gewesen, dass die Person halt nicht so denkt.
Ja, aber es kommt doch drauf an, ob du das Gefühl hast, auch wenn die unterschiedliche Berufe haben und vielleicht auch keine Umweltleute sind, Also wir waren bei jemandem zu Gast, der hat einen Steingarten, was ich zum Beispiel wirklich ablehne. Ja, also und trotzdem habe ich mich mit dem verstanden. Mhm. Also das ist so, verstehst du, so von der Chemie her, so eine Ebene, wo man das Gefühl hat, ja, wir sprechen noch die gleiche Sprache. Aber das ist nicht so ganz anders, ne?
Man kennt so Kandidaturen von Frauen hier im Ruhrgebiet, die werden von der CDU wohl oftmals genommen, um statt der 20-33% zu erhalten. So. Und es sah für mich am Anfang so aus, ich las das, ja, Monika Grifan wird Kandidatin. Da dachte ich, gut, so verkommen, wie das da ist bei der SPD in Mülheim, bringt das ein bisschen was. Weil es gab eine starke Gegenkandidatin, Diane Jägers, die ja so ähnlich nicht gegoogelt wurde, sondern in der Kantine gefunden wurde. die in Dortmund Ordnungsdezernentin, glaube ich, war, sag mal eine Ordnungsdezernentin war, dann im Ministerium, in diesem Wahnsinnsministerium für Heino und Gefolge, also für Städtebau, gute Laune und was weiß ich, bei Frau Scharrenbach beschäftigt war. Und da war der Tim Giesbert, der Grünen-Chef, glaube ich, in Mülheim, der da auch sagte, hey, das ist die gemeinsame Kandidatin.
Für CDU und Grüne.
Für CDU und Grüne. Und dann schrieb ein befreundeter Journalist, der Stefan Laurin, der gerne mal klare Worte schreibt, die SPD in Mülheim mag nicht mehr den Oberbürgermeister stellen und macht entschlossen den Weg frei für Diane Jägers CDU, die gemeinsame Kandidatin von Grün und die gemeinsame Kandidatin von Grün und CDU. Das war Anfang des Jahres am 8. Januar. So, da sah es so ein bisschen so aus, wie die SPD hat durch ihre Erscheinung in der Stadt so verdingst, ne? Dass dann Monika Grifan ein gutes Bild macht und niemand ist beschädigt, wenn sie nicht gewinnt. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Es gibt diese gemeinsame Kandidatin von Grünen und CDU nicht mehr. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Situation. Ich unterstelle das mal. Also jetzt wird zu sagen, nein, ich wollte immer gewinnen, ich setze auf Sieg. Aber es ist eine andere Situation. Es wird ernst. Oder ernster.
Ich setze immer auf Sieg.
Ja, natürlich.
Ich gewinne ja auch immer im gerne und ich kämpfe auch gerne. Ich mache auch gerne Wahlkampf. Also wenn man da keinen Spaß dran hat, dann darf man sowas nicht machen.
Weil aber es ist eine andere Situation, da können wir doch mal drüber reden.
Ja, aber irgendwie habe ich gedacht, na, es ist ja auch spannend zu sehen, wie werden sich denn die Grünen-Wähler verhalten, wenn eine Kandidatin antritt, die auch noch für die Abholzung des Hambacher Forstes zuständig war und sozusagen dann gewählt werden will als gemeinsame Kandidatin von CDU und Grünen. Also das fand ich schon eine spannende Nummer, ob da alle Grünen-Wähler und Wählerinnen mitmachen. Ne? Also insofern habe ich das schon auch als Herausforderung empfunden.
Keine andere Situation, seitdem es keinen gemeinsamen Kandidaten mehr bei denen gibt?
Naja, ich meine, die CDU hat natürlich auf Bundesebene einen wahnsinnigen Lauf. Ich hatte zwischenzeitlich mal so das Gefühl, die können da einen Besenstiel hinstellen und der wird gewählt. Aber vielleicht ist es dann doch nicht so. Vielleicht ist es in der Kommunalwahl doch so, dass Leute sich mehr die Personen angucken. Und deswegen sage ich, ich bin ein Angebot. Ja? Es wird auch nicht jeder mich lieben. Ich bin immer kontrovers gewesen. Ja? Mein ganzes Leben lang, ja.
Jetzt sag mir was, was boshaft ist. Genau, man kriegt ja auch immer so Sachen da in die Schuhe geschoben und so weiter und so fort. Es gibt komischerweise eine Erinnerung an Monika Grifan, das ist die Geschichte, die Familie fährt mit der Bahn in Urlaub.
Ja.
Und der Dienstwagen kommt hinterher.
Das war eine merkwürdige Situation.
Das, so blöd, die macht Politik nein, und sowas bleibt hängen.
Nein, nein, aber das, ich sag mal, das war so eine Situation, wo auf einmal irgendwie eine Krisensituation war und dann ganz viele Papiere und da gab es noch kein Fax und kein Dings und kein E-Mail und so weiter. Das war Anfang der 90er. Da mussten ganz viele Sachen unterschrieben werden und dann kam halt eben ein Dienstwagen, um diese ganzen Unterlagen zu bringen.
Ich wollte nur mein schlechtes Gewissen offenbaren, dass mir sowas hängen bleibt. Ja. Was politisch gelaufen ist, weiß ich nicht, diese Affäre, die vielleicht keine war oder sowas, die bleibt hängen. Ne? Ist irre, ne?
Ja, aber es ist natürlich totaler Blödsinn, weil es war ja noch nicht mal weit. Also es war jetzt nicht irgendwo in fremden Ländern.
Ne?
Ja, genau, es ist ja nicht wahnsinnig weit. Ne? Ist ja nicht irgendwo in Spanien oder so gewesen.
Ja, das war, da hatte Rita Süssmuth hatte auch eine Flugaffäre und Ulla Schmidt hatte später eine Affäre. Ich weiß gar nicht, was da war oder sowas.
Sie war in Spanien und dann war genau so eine Situation, dass eben auch irgendwas, weil zu der Zeit nicht mit E-Mail und Ausdruck und sowas was gehandhabt werden konnte. Geht ja heute alles elektronisch viel einfacher. Ne?
Was glaubst du denn, was hängen geblieben ist von der Zeit als Umweltministerin? Also man kann als Landesumweltministerin, da hat man Gorleben in seinem Beritt und muss dann feststellen, Scheiße, es gibt eine Bundesumweltministerin und die sagt im Notfall, interessiert mich nicht.
Also ich sag mal, wirklich mit gutem Gewissen, ich habe, glaube ich, dazu beigetragen, dass wir heute einen Atomausstieg haben, weil ich natürlich mit 4 Einrichtungen in Niedersachsen, die alle für die Endlagerung und damit für den Bestand der Atomenergie notwendig war, dafür gesorgt habe, dass die nicht so schnell genehmigt wurden und viele Zweifel waren und die sich ja auch bestätigt haben wissenschaftlich, sodass es heute eine neue Endlagersuche gibt und sodass eben auch dann die Möglichkeit war, 1998 mit einem neuen Bundeskanzler und einer rot-grünen Regierung ein Atomausstiegsgesetz zu machen. Also wir haben nicht erst ein Atomausstiegsgesetz, seit Frau Merkel wieder ausgestiegen ist nach Fukushima, sondern wir hatten schon 2001 ein Ausstiegsgesetz und wir wären viel billiger weggekommen, wenn wir das tatsächlich umgesetzt hätten. Und ich glaube, ich habe dazu viel beigetragen, dass das überhaupt möglich war. Wenn das alles schon genehmigt gewesen wäre, dann hätte man das ja alles weitermachen können.
Ich fragte danach, was man als Politikerin wirklich bewirken kann oder wo man immer auf andere Ebenen angewiesen ist.
Also
wo dann
ja, die Landesregierung also man sagt, kann ganz viel initiieren. Also ich glaube, in unserer Zeit haben wir viel auf den Weg gebracht. Wir haben zum Beispiel alles, was heute normaler Umgang ist mit Müll, getrennt sammeln und wiederverwerten und so, haben wir überhaupt erstmal angefangen. Wir haben Aktionen mit BUND, mit Tupper zusammen gemacht, um in Geschäften, also das, was heute bei den Geschäften unverpackt in Läden läuft, das haben wir damals bei Edeka und sonst was mit initiiert, dass Leute eben einkaufen gehen können mit ihren eigenen Dosen, dass sie Stofftaschen mitnehmen, dass sie Geschenke verpacken in Zeitungspapier oder in Geschirrtüchern. Da haben wir Kampagnen zugemacht, ja, um überhaupt mal ein Bewusstsein zu schaffen, dass das alles Müll ist.
Der andere große Umweltminister der SPD, auch aus Niedersachsen, aus Goslar, der hat mal gesagt, diese ganze Umweltpolitik, die wir machen, hat keinen Sinn, das geht immer aufs Konto der Grünen. Also wenn ich als Bundesumweltminister für die SPD, Sigmar Gabriel, was mache, denken die Leute, das waren die Grünen. Da habe ich so einen Zettel, den bitte ich einmal umzudrehen. Mhm. Lies mal einfach für die Zuschauenden vor, was da draufsteht. Ich weiß nicht, ob du das Zitat kennst. Mhm.
Reine Luft, reines Wasser und weniger Lärm dürfen keine Forderung bleiben. Erschreckende Untersuchungen zeigen, dass im Zusammenhang mit der Verschmutzung von Luft und Wasser eine Zunahme von Leukämie, Krebs und Blutbildungsveränderungen schon bei Kindern festzustellen ist. Es ist bestürzend, dass diese Gemeinschaftsaufgabe bisher fast völlig vernachlässigt wurde.
Weißt du, von wem das ist?
Wahrscheinlich von Frau Merkel.
Als Nein, das ist Willy Brandt. Das ist die, der nächste Satz ist, der Himmel über der Ruhr muss wieder
das
blau werden.
Das ist der, okay.
Gut. 1901. Mir geht's um
ich
die
dachte
Frage,
jetzt, weil es so.
Ja, na klar. Aber mir geht es um die Frage, wie sozialdemokratisch ist Umweltpolitik?
Also Erhard Eppler war der Grand Seigneur der Umweltpolitik, muss man wirklich sagen. Und er hat es wirklich als Entwicklungshilfeminister gestartet und hat wirklich erkannt, wie notwendig die Ressourcen sind. Und er war ja bis zu seinem Tod im letzten Jahr, war der wirklich auch immer so dass die graue Eminenz in diesen Fragen. Also wir haben sehr viele gute Sozialdemokraten, die Umweltpolitik gemacht haben. Hermann Scheer in Solarenergie, Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Also ich denke, wir haben etliche.
Mir geht es nicht um die Person, mir geht es darum zu fragen, warum ist Umweltschutz sozialdemokratisch? Warum kann das sein? Warum ist das euer Thema? Warum ist das nicht
warum
nur
ist
das
unser
Thema der Grünen?
Natürlich, weil eben arme Leute können sich eben, ich sag mal, nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Ja. Das ist genau das Sozialdemokratische. Arme Leute können eben nicht dafür sorgen, dass ihre Luft sauber ist, dass ihr Wasser sauber ist. Das muss der Staat machen. Und das ist eine sozialdemokratische Aufgabe zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass alle die Chancen haben, alle sauberes Wasser haben, alle saubere Luft haben. Und das ist genau unser Job. Und deswegen bin ich auch immer engagiert als Sozialdemokratin.
Jetzt haben wir einen Zwischenruf.
Und jetzt bezogen auf Mülheim an der Ruhr. Also was genau machst du dann sozusagen, dass du halt kommunal inwieweit die Leute ansprichst, inwieweit die Leute dazu bewegst, jetzt zum Beispiel dich dann als Oberbürgermeisterin dorthin zu verschaffen. Wie machst du das?
Also ich habe jetzt in den letzten Monaten Corona-bedingt natürlich nicht das gemacht, was ich sonst immer gerne im Wahlkampf mache.
Und was machst du
sonst?
Das
heißt viele Veranstaltungen und so weiter, sondern ich habe jetzt viele Einzelgespräche geführt, habe mir die Sorgen angehört in unterschiedlichsten Bereichen, ob das in Schule ist, ob das in Wirtschaft ist, ob das eben Familien sind, die Probleme haben, ob das zum Beispiel auch Obdachlose sind, um dann eben zu sagen, das ist sozusagen das Konzept, was wir versuchen umzusetzen. Und ich versuche diese Themen dann eben jetzt im Moment natürlich vorwiegend mit den sozialen Medien zu bespielen. Also vorwiegend Facebook, weniger in Instagram. Wir haben eine Internetseite, in der man dann auch die Dinge alle nachlesen oder nachgucken oder nachhören kann. Oh, Mist.
Die Volunteers, nächstes Termin wahrscheinlich. Wir müssen.
Nein, das war mein Mann.
Ach so, der hat einen eigenen Ton.
Ja, der hat einen eigenen Ton. Ich habe alle für meine Kinder und für meinen Mann habe ich einen eigenen Ton, damit ich das immer erkenne.
Aber das ist, der steht bei mir sowieso auf der Liste. Und zwar dieses Cradle to Cradle. Mhm. Das ist ein Thema, da bin ich dann ausgestiegen. Ja? Also die Familie Griefern und andere, die stehen für dieses Thema. Das steht auch prominent im Wahlprogramm der SPD in Mülheim. Mhm. So, und dann dachte ich mir, oh, jetzt wird es aber esoterisch. Wird es aber nicht. Warum?
Das ist nicht esoterisch. Das ist eigentlich eine Grundlage dessen, was hier Willy Brandt schon in dem Papier, in diesem Zitat gesagt hat. Das sind nämlich die Ressourcen.
Sie erklärt es gerade. Was wolltest du?
Ja, Alles gut.
Ich frage gleich. Die Rohstoffe, die wir bei Produkten haben, eigentlich wieder nutzen wollen. Und wir sind heute so unintelligent, dass wir Produkte so herstellen, dass sie Müll werden. Und ich will eigentlich, dass Müll nicht mehr existiert, sondern dass alles wieder Rohstoff ist und in neue Produkte eingesetzt werden kann. Und das ist eigentlich der Kern von Cradle to Cradle. Jetzt deine Frage.
Und was genau machst du dann da bei Cradle to Cradle?
Das heißt von der Wiege zu Wiege.
Von der Wiege zur Wiege.
Ich kenne nur Cradle of Filth, aber das ist was anderes.
Man kann auch Knödle zu Knödle sagen, sagt mein Mann immer. Nein, das hat einfach damit zu tun, dass das eine internationale Bewegung ist. Und in Deutschland heißt sie natürlich der Verein auch von Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege. Mhm. Also insofern, es gibt auch den deutschen Namen dafür. Aber wenn man übergreifend tätig ist, dann hat man meist einen englischen Namen. Ja, was haben wir da gemacht? Wir haben einfach versucht, mit Firmen, aber auch in der Wissenschaft, beziehungsweise in Schulen und in Ausbildungen, also in Hochschulen, dafür zu sorgen, dass die Idee, dass man Produkte gleich so herstellt, dass sie wieder auseinandernehmbar sind, dass nur Materialien eingesetzt werden können, die dann auch hinterher wieder trennbar sind und dass man die dann wieder neu in irgendwas einsetzen kann, dass das einfach mehr in das Denken reinkommt, sodass die Leute, die jetzt Ingenieure, Designer, aber auch die Wirtschaftsleute, das heißt die Betriebswirte, die dann etwas vertreiben, dass die dann in die Situation kommen, in diesem System zu denken. Also zum Beispiel, mal ein ganz praktisches Beispiel, eine Waschmaschine nicht mehr mit so viel Komponenten herzustellen, dass du sie hinterher nur noch auf den Müll schmeißen kannst, sondern so gute Komponenten da drin zu haben, dass du sie hinterher rausholen kannst. Und um das zu gewährleisten, soll der Hersteller Besitzer bleiben von der Waschmaschine und nur die Waschgänge verkaufen. Also du kaufst nicht mehr die Waschmaschine, sondern kaufst nur noch 1000 Mal waschen. Und das bringt dann die Leute dazu, einfach Rohstoffe einzusetzen, die sie hinterher wieder nutzen können. Und das ist für uns auch wirtschaftlich interessant, weil natürlich viele Rohstoffe immer knapper werden. Kupfer zum Beispiel ist ein ganz rarer Rohstoff, der ganz mühsam heute aus der Erde geklaubt werden muss, mit sehr viel Energieaufwand und Kinderarbeit und was weiß ich nicht was. Und wenn man dann diese Rohstoffe tatsächlich wieder einsetzt und nicht einfach auf eine Müllhalde kippt, dann ist das ein großer Fortschritt und dann kommen wir auch viel länger und für viel mehr Menschen eben auch mit den Rohstoffen klar.
Ich hab dazu, das war ja ein Thema bei irgendeinem dieser runden Tische, und da habe ich die Einladung gelesen, da dachte ich, will die mich verarschen? Da stand dann, Entschuldigung, das hat das Team Griefern, TG, Team geschrieben. Ankündigung, Veranstaltung. Einer meiner zwei Gäste ist Professor Michael Braungart. Michael Braungart ist Verfahrenstechniker und Chemiker. Er entwickelte Und dann dachte ich mir, da fehlt doch was.
Ja, aber das haben wir ja in der Veranstaltung gesagt.
Aber das kann man doch sagen, dass man mit dem Mann verheiratet
Warum?
Ist.
Warum? Das ist mal erstmal nicht das Erste, dass das mein Mann ist, sondern das Erste ist erstmal das Konzept.
Okay, aber ich dachte, das sieht so cool aus. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde es ja nicht schlimm. Natürlich.
Ja, aber wir haben es in der Veranstaltung ja gesagt, aber es war jetzt ja nicht, er ist ja nicht als mein Mann gekommen, sondern ist als der Chemiker gekommen. Und der wird ja auch in anderen Veranstaltungen eingeladen als Michael Braungart.
Ja,
warum darf ich nicht den Fachmann
einladen? Das finde ich doch in Ordnung. Das finde ich doch total in Ordnung. Ich hätte nur den Satz dabei gepackt, irgendwie, es ist mein Mann. Also so.
Warum soll das in eine Einladung für eine Fachveranstaltung?
Naja, es war ein Post bei Facebook, wo man immer so das Private mit dem anderen.
Ja gut, da bin ich nicht so geübt drin. Okay. Also mit dem Privaten.
Nein, das war nicht böse gemeint. Ich würde gerne wissen, was muss sich in Mülheim ändern? Was ist dringend?
Dringend muss sich ändern, dass wir so eine, also wieder so ein Zusammengefühl bekommen und damit ein Aufbruchgefühl, dass wir auch junge Familien, junge Unternehmen ansiedeln, die dann eben auch die Stadt wieder nach vorne bringen, die sie auch noch bunter machen. Jetzt haben wir schon eine Hochschule, wir haben auch schon Max-Planck-Institute, die helfen schon dabei. Und dass wir dann eben mit neuen Firmen und mit den innovativen Ideen dann eben auch zum Beispiel auch wieder Einnahmen haben, damit wir auch wieder gestalten können. Das heißt auch zum Beispiel die Schulen mit WLAN ausstatten und die Innenstadt wieder verschönern und Wohnraum schaffen, bezahlbaren Wohnraum schaffen für
Aber nicht Familien. Das Grün zupflastern.
Nee, eben gerade nicht. Nein, gerade nicht. Aber Wohnraum brauchen wir trotzdem.
Es gibt aber sehr, sehr innovative Firmen in Mülheim. Ja. Also eine hieß mal Power Generation, wo ich dachte immer, es ist die Generation Power, es ging um Powergewinnung. Das ist Siemens Energy. Das sind die, die früher KWU hießen. Was haben die gebaut lange Zeit?
Turbinen.
Ja, das bauen sie immer noch. Aber die haben auch viel Atomkraft gemacht, kann man natürlich. Ja sagen. Ja. Machten die nicht mehr. Und ich war mal bei denen, die hatten Erfindertage. Die machen dann Erfindertage, wo alle Leute gebeten werden, noch was Kreatives zu leisten. An dem Tag hauen die 30 Patente raus. Also das ist doch eine wahnsinnig potente Firma. Mhm. Wie gehört die Industrie Mannesmann, oder heißt immer Mannesmann, also die Röhrenwerke? Ja. Babcock ist, glaube ich, auch noch, ich weiß es nicht. Nein, ist Oberhausen. Ne? Mhm. So, aber ihr habt ja Industrie in Mülheim. Ist die Industrie, ist die noch wichtig, oder sind wir nur noch irgendwie...
Natürlich ist die auch wichtig. Und natürlich gehört das auch dazu. Und die Frage ist ja, wie kann man, und ich meine, Siemens ist ja selber gerade in dem Prozess zu sagen, wie organisieren wir uns, damit wir auch in Zukunft noch existieren? Da muss jede Firma ja im Moment gerade drüber nachdenken. Mannesmann zum Beispiel gehört ja auch, oder die Europipe gehört ja auch zur Salzgitterhütte, und die versuchen ja zum Beispiel gerade mit Wasserstoff ihre Stahlgewinnung zu machen. Mhm. Und ob die Friedrich-Wilhelm-Hütte das schafft, das wissen wir nicht, weil die natürlich mehr so traditionellen Eisenguss macht, und wie viel man davon braucht und wie viel wir da konkurrenzfähig in Deutschland sind, das ist natürlich die große Frage. Aber auch da werden wir natürlich auch mit denen zusammenarbeiten.
Also ist der Industriearbeiter noch der klassische Wähler der SPD? Auch oder nicht mehr?
Wahrscheinlich wählen uns weniger als früher, und es sind ja auch weniger geworden. Aber wir brauchen natürlich auch die jungen Leute, die jetzt von der Hochschule West kommen, die viele gute Ideen haben, dass die auch umsetzen können und auch da neue Produkte und neue Serviceleistung, wie ich das eben gerade beschrieben habe bei Cradle to Cradle, dass eben nicht mehr das Produkt verkauft wird, sondern nur noch die Dienstleistung dafür.
Aber die meisten...
Noch im Stellen gebe ich dir, weil ich gucke auf die Uhr, die ist das Rote, wird immer kürzer. Die lieben Kolleginnen hier im Korrektiv haben festgestellt, dass die Stadt Mülheim beim Gender-Ranking total abgeschmiert ist. Also die schlechteste Stadt des westlichen... Ja. Der westlichen Welt sei. Ja. Also heißt irgendwie, das heißt in der Verwaltung, es gibt keine Oberbürgermeisterin. Ja. Das fand ich ein bisschen irre, weil Mülheim lange eine Oberbürgermeisterin hatte. Man hatte eine Ministerpräsidentin, die aus Mülheim stammte. Und trotzdem sieht das so gendermäßig sehr, sehr schlecht anscheinend aus in Mülheim. Was sagst du dazu? Was ändert sich?
Auf jeden Fall ändert sich da was. Also ich bin in ein Ministerium gekommen, das war auch nur von Männern besetzt. Ja. Und wir haben dann sehr viele Frauen in wichtige Funktionen gesetzt. Da waren die Männer auch teilweise erstmal schockiert. Und natürlich werde ich auch versuchen, möglichst viele Frauen dann, wenn wir Posten zu besetzen haben, die auch dazu besetzen. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren einiges sein, was wir da besetzen können.
So, jetzt gebe ich ab an die Vertreterin aller Zuschauenden.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich fragen wollte. Oh. Aber was ich sagen wollte, war auf jeden Fall, dass ich das mega interessant finde, dass du sozusagen direkt die Leute einfach ansprichst und nach deren Problemen und so weiter fragst. Aber ist das dann auch an Umsetzung so, dass du dann mit denen kooperierend dann halt irgendwas umsetzt? Oder ist das wirklich nur diese Theorie, die du halt versuchst da zu erlangen?
Nein, ich habe zum Beispiel jetzt auch schon, es gibt ja eine dicke Diskussion in Mülheim über die Volkshochschule. Die Volkshochschule war in einem Gebäude, was wegen Brandschutz geräumt wurde und jetzt an einem anderen Ort ist. Und es gab einen Bürgerentscheid, der wollte, dass diese Volkshochschule jetzt wieder instand gesetzt wird und die da wieder hinzieht. Und ich weiß, dass das nicht so einfach eins zu eins geht, weil das so viel Geld kostet. Und da habe ich gesagt, okay, wir machen einen runden Tisch, wir machen einen Workshop, laden die interessierten Gruppen ein, die auch da drin auch noch sein könnten, sodass das so eine Art Bürgerforum auch wird, und versuchen da gemeinsam ein Konzept zu entwickeln. Und das mache ich mit den Bürgern. Also die Idee der runden Tische, die habe ich übrigens auch schon in Niedersachsen verwirklicht. Da waren wirklich Leute, die haben gesagt, wir haben jahrelang hier zu irgendeinem Thema gestritten und jetzt haben wir mal zusammengeredet. Und wenn man das ordentlich macht und ordentlich moderiert, dann kommen da ja auch Ergebnisse. Und das wünsche ich mir natürlich für Mülheim auch.
Ich habe noch eine Sache. Der letzte sozialdemokratische Bürgermeister hier im Ruhrgebiet, der neu ins Amt kam, das war der Bürgermeister von Schwerte, Dimitrios Afogos. Und vor seiner Wahl habe ich ihm gesagt, pass mal auf, Junge, ich mache hier den Geieramt, wir brauchen, das ist der alternative Karneval. Mhm. Also Mülheim ist ja eine Karnevalstadt und ich mache die Alternative dazu mit anderen. Wir haben jedes Jahr eine Partnerstadt. Ja? Und wenn du Bürgermeister wirst, das Erste, was du machst, ist, du wirst Partnerstadt des Geieramts. Könnten wir darüber mal reden?
Ja, warum nicht?
Okay, das wollte ich nur. Ja, wir sind durch, würde ich sagen. Das hat mich total gefreut, danke.
Ja.
Man sollte...
Nein, alles gut. Ich finde es halt wirklich mega interessant. Es ist halt gut gewesen, darüber zu sprechen. Ja.
Ja, freut mich.
Also verfolgt diese Kandidatin, von mir ist auch ihre Gegenkandidierenden, wie man so schön sagen sollte. Mhm. Und Mülheim ist ja eine große Stadt im Ruhrgebiet. Und
es gibt eine Frau noch weiter, die kandidiert von der FDP, sonst sind es nur Männer.
Also wie viele sind das insgesamt?
9.
Da sind noch ein paar spätere Gruppen dabei. Gut, okay, am 13. abends wissen wir mehr und vielleicht geht es dann in die Stichwahl. Ich weiß nicht, ob wir uns dann hier wieder treffen mit allen, die in die Stichwahl dürfen oder müssen. Ja. Vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Hat sich gelohnt. Kommentiert das Ganze und seid dabei in der nächsten Woche auch wieder hier aus dem Literaturviertel, zweistimmig.
Schön hier.
Das gebe ich einfach nur weiter.
Und die Bücher fand ich auch spannend, die ich am Fenster gesehen habe.
Ja, vielen Dank. Okay, jetzt sind wir raus.
Ja.